Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Martin Reis vom Energieinstitut Vorarlberg. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei eurem Lieblingspodcast. Ganz egal, wo ihr uns hört, wieder mal vielleicht gerade beim Joggen, in der Bahn, im Bus oder unterwegs im Auto. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die heutige Episode ist die letzte Podcast-Episode für diesen Sommer 2023. Wir legen eine kurze Sommerpause ein und ihr hört uns dann wieder Anfang September. Zur heutigen Episode waren wir in Dornbirn beim Energieinstitut, denn vor allem im letzten Jahr wurde das Thema Energie sehr stark diskutiert. Bis heute erfahren wir die Nachwirkungen der Gaskrise. Auch der Strom ist teurer geworden und die Energie wird mehr und mehr zum Luxusgut. Da lohnt es sich doch zu sparen, wo es einfach nur geht, oder? Nicht nur für die Geldbörse, sondern auch fürs Klima. Im Bereich Mobilität kann man schon einiges rausholen. Auch beim Bauen und Sanieren kann gut auf Energieeffizienz geachtet werden. Wer es unkompliziert will, macht einfach kleine Dinge im Alltag, die schon sehr zielführend sein können. Was es da für Tipps und Tricks gibt und wo Förderungen möglich sind, das erzählt uns heute Martin Reis vom Energieinstitut Vorarlberg. Und nun beamen wir uns mit Ökostrom nach Dornbirn ins Energieinstitut, wo Karin und Martin mit Martin Reis gesprochen haben. Scotty, beam me up.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind, wie gesagt, heute im Energieinstitut und dürfen mit dem Martin Reis über spannende Themen reden. Neben mir im Raum ist noch der Martin. Jetzt, wenn wir gleich obacht gehen, jetzt haben wir zwei Martins da, wie wir das machen. Aber ich glaube, vom Gespräch aus erkennt man schon, wie der Martin da redet, oder von der Stimme zumindest. Ich fange jetzt mal an mit dem Martin Reis, mit unserem Gast. Du bist seit 12 Jahren schon beim Energieinstitut als Bereichsleiter im Bereich Mobilität. Du machst aber auch die Stellvertretung von Geschäftsführer und ab Herbst nimmst du auch die Rolle des Geschäftsführers an. Du setzt dich derzeit mit Projekten rund ums Thema Radfahren ein, um den Ausbau vom öffentlichen Verkehr. Was macht denn das Energieinstitut genau?
Ja, das Energieinstitut ist die, sag ich mal, Energieagentur des Landes. Wir sind eigentlich ein Verein. Da sind alle Energieversorger des Landes, Mitglied sind die Kammern, also Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer, das Land, der Gemeindeverband und wir haben den Auftrag, uns für sinnvollen Energieeinsatz einzusetzen, für sparsamen Umgang und für die Förderung von erneuerbaren Energieträgern. Und seit einigen Jahren gibt es ja auch die, sag ich jetzt mal, Klimaschutzstrategie des Landes, die Energieautonomie Plus Strategie und das ist im Grunde die Grundlage unseres Arbeitens. Also wir setzen uns ganz aktiv ein, dass wir den Klimawandel zumindest abmildern, dass wir die Reduktion von Treibhausgasemissionen voranbringen.
Das heißt, wir sind verantwortlich, dass bei manchen Gemeinden, beim Ortsschild in der Nähe, so ein schönes Schild steht. Ich glaube, Energie Plus Gemeinde steht
dort. E5, energieeffiziente Gemeinde.
Genau, das seht ihr.
Also das ist eines der Programme, die wir betreuen im Auftrag des Landes. Das ist aber das Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden, die fünf Gemeinden.
Ich glaube, es ist jetzt für die vielleicht Alltag gewesen, aber ich finde noch ganz schwierig zu sagen, was ihr genau machen, weil es extrem umfangreich ist. Wir haben jetzt heute einfach mal versucht, ein paar Themen zum anschneiden, wobei das auch schon recht schwierig war. Also wir versuchen uns zum Knapphalten. Es wird sehr spannend. Es gibt sehr viele Inhalte, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Was findest denn du genauso spannend an deiner Arbeit?
Ich finde es natürlich spannend, weil es grundsätzlich eine sinnvolle Tätigkeit ist. Größte Herausforderung der Menschheit, sagen viele Fachexperten weltweit, ist die Umgang mit der Klimakrise. Das ist ein Langzeitprojekt. Wir müssen unser gesamtes Energiesystem, unser Produktionssystem dekarbonisieren, sieht man, also raus aus fossilen Energieträgern. Und das ist eine wichtige Aufgabe, ist eine sinnvolle Aufgabe und ist eine sehr vielfältige Aufgabe. Mhm. Da geht es um Technik, es geht aber auch um Gesellschaft, es geht um Änderung von Verhaltensmustern, es geht um Überzeugungsfindung, Motivation von Menschen. Und genau diese Kombination aus technischen Lösungen, aus Motivation, aus Veränderung von Gewohnheiten, das finde ich sehr, sehr interessant.
Das kann ich gut nachvollziehen. Es klingt doch wahnsinnig spannend. Man hört es ein bisschen raus, wer du vom Typ bist, dass du gern die Abwechslung magst und gerne Herausforderungen annimmst. Musst wahrscheinlich auch als zukünftiger Geschäftsführer. Ich würde dir trotzdem gerne noch die Entweder-Oder-Fragen stellen. Ich nenne zwei Begriffe und du siehst einfach den Begriff, der dich persönlich mehr anspricht. Citybike oder Mountainbike?
Mountainbike.
Turnsport oder Leichtathletik?
Turnsport.
Wanderurlaub oder Urlaub am Meer?
Urlaub am Meer.
Fasching oder Weihnachten?
Weihnachten.
Selber kochen oder essen gehen?
Essen gehen.
Wär's bei mir auch. Eindeutig.
Ja, bei mir auch. Gut, Mobilität ist ja ein sehr spannendes Thema, für mich selber auch. Ich nutze ja unterschiedliche Alternativen in der Mobilität. Speziell Fahrradfahrer und mit der Öffis unterwegs sind, das ist ja meiner Meinung nach das Energiespannendste. Wie genau unterstützt das Energieinstitut das oder bildet da die Gesellschaft in dem Bereich?
Ja, wir haben verschiedene Tätigkeitsfelder. Wir dürfen auch wieder im Auftrag des Landes intensiv an der Umsetzung von der Radverkehrsstrategie mitschaffen. Da haben wir selber auch die Erarbeitung dieser Strategie begleitet. Wir machen zum Beispiel eine Begleitung und Betreuung von Gemeinden zur Radfahrten in Gemeinde. Was für ein Produkt. Wir setzen uns ganz intensiv mit dem Thema Radabstellanlagen auseinander. Wir haben unterstützt bei der Entwicklung von regionalen Radroutenkonzepten. Machen also im Bereich Radverkehr auch viel Beratung, auch für Betriebe. Also es gibt ganz viele Betriebe, die gerade diese Jobradmodelle umsetzen. Da rufen dann einfach Betriebe an und sagen, wie geht das, wie machen wir das? Und dann geben wir am Energie- und Mobilitätstelefon da Informationen.
Eine Frage, die mich ganz besonders beschäftigt. Ist es ein Thema bei Lustnau nach Dornbirn bei der Senderstraße einen Radweg zu machen? Ist das irgendwie
ja,
im Kommen?
Das ist ein großes Thema. Da läuft ein großer Planungsprozess, der nennt sich Rad durchs Ried. Und da hat man eine Variantenstudie gemacht, 17, 18 möglichen Verbindungen angeschaut. Man hat dann eine Bestvariante im Grunde gefunden, für die sich entschieden. Und jetzt läuft praktisch die sogenannte Vorprojektplanung, also wo man denn das Projekt so weit bringt, dass man das verhandeln kann. Da ist ja naturschutzmäßig natürlich ein sehr sensibles Gebiet, aber auch Wasserschutz und alle möglichen Materien muss man da den verhandeln. Und damit man das verhandeln kann, braucht man Vorprojekt. Und das ist jetzt gerade im Entstehen. Ist nach wie vor nicht ganz einfach, zum da durchkommen, aber das Ziel wäre, dass bis 2027, 2028 der Weg gebaut ist.
Also ich werde einer von den Ersten, der den benutzt.
Die gute Nachricht, es gibt einen Weg, der wird schneller kommen, der wird vermutlich nächstes Jahr schon kommen. Das ist eine Verbindung zwischen Dornbirn und Lustenau, der sogenannte Birkenseeweg. Also eine sehr schöne, direkte und sag jetzt mal, abseits vom Autoverkehr geführte Verbindung zwischen Torabir und Luschnauer möglicher wird.
Super, ganz gut, danke. Mhm.
Gut, dann kommen wir zur E-Mobilität, der Showform von der Alternativen.
Genau.
Ich selber bin ja heute mit dem Caruso Carsharing-Auto da. Ist ja eher Auto, aber ja, eigentlich ist es auch Individualverkehr. Und habe jetzt aber gesehen, auf eurer Webseite gibt es den E-Mil-Rechner,
jawohl,
wo man sich ausrechnen kann. Was genau eigentlich?
Ja, es ist ja oft so, dass man sagt, ja, wie ist jetzt das? Ist Elektromobilität besser als, sage ich jetzt mal, ein Auto mit Verbrennungsmotor? Und wir sind einfach hergegangen und haben einen Rechner gemacht, wo man Äpfel mit Äpfel vergleichen kann. Oft gibt es dann diese Vergleiche, dass man sagt, ah ja, da wird jetzt ein Tesla mit Elektroauto mit einem Fiat 500 Dieselmotor verglichen. Da hat man also so einmal ein Riesenauto mit einer Riesenreichweite, großen Batterien und das andere mal ein ganz kleines. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein unfairer Vergleich. Man muss immer Kleinwagen mit Kleinwagen oder Sportwagen mit Sportwagen vergleichen. Und das haben wir dann mal ausprogrammiert, dass man einfach sich Autokategorie aussuchen kann, dass man IGK, wie viel fährt man im Jahr, welchen Strom verwendet man, ist ja relativ entscheidend bei Elektroautos, ob man irgendwelchen Atomstrom, Kohlestrom oder ob man Ökostrom tankt oder das mit Ökostrom ladet. Was kostet das Auto, was gibt es für Förderungen? Und dann kann man sich das einfach, wie lange möchte ich es beben? Und dann kann man Vergleiche auch schon, dann macht es an den Grafiken und dann sieht man, was kostet über die Lebensdauer das Verbrennungsmotorauto, was kostet das Elektroauto, zum Beispiel über 10 Jahre, was haben wir aber auch für einen CO2-Ausstoß, inklusive Herstellung und auch Entsorgung der Batterie und wie schaut es mit anderen Schadstoffen aus, also zum Beispiel mit Stickoxid, mit Feinstaub und so weiter. Und da kann man das gut vergleichen und hat dann auch, sag ich jetzt mal, faktenbasierte Grundlage zum dann diskutieren.
Ja, ist also sehr umfangreich, was da rauskommt, denn, dass ich vergleichen kann. Also nicht nur, was sind die Kosten, sondern wirklich auch dann die Umweltfolgekosten, CO2 und so weiter. Ja. Nach wie viel Jahr oder nach wie viel Kilometer ist denn so ein Elektroauto dann, sag ich jetzt mal, vom CO2-Ausstoß besser als ein Benziner? Wenn jetzt gerade mit einem Kleinwagen da, mit dem Renault Zoe, kann man das
ungefähr. Also wenn man jetzt so eine durchschnittliche Nutzung, Österreich, wie zählt man, fährt man im Jahr im Durchschnitt pro Auto 12.000 Kilometer. Sagen wir mal, wir nehmen 10.000 an, man fährt ein bisschen weniger. Und man fährt mit Ökostrom, mit dem Elektroauto, dann sind wir ungefähr zwischen 1,5 und 2 Jahren, ist es so, dass das Elektroauto schon besser ist. Also wenn man davon ausgeht, dass das Elektroauto eine Lebensdauer hat von 15 bis 20 Jahren, kann man sagen, ist es um den Faktor 15 bis 20 ökologischer als ein Auto mit Verbrennungsmotor.
Und die Akkus halten ja recht lang, denke ja, glaube ich. Haben Sie mal,
das ist ganz interessant. Das hat man ja am Anfang nicht gewusst, wie lange die überhaupt heben, weil man ja keine Erfahrung gehabt hat. Inzwischen gibt es Garantien auf 10 Jahre vom Hersteller. Die Prognosen gehen eher dahin auf 60, 70 Jahre, bis der Akku so weit ist, dass man ihn im Auto noch verwenden kann. Den ist aber noch nicht kaputt. Der hat immer noch eine Funktionsfähigkeit von 70-80%. Da verwendet man den oft noch für Second-Life-Anwendung als Stromspeicher, zum Beispiel von einer Photovoltaikanlage.
Das ist spannend, ja. Weil oft sieht man, die Elektroautos schon gut, aber nachher hat man die Akkus und muss die verschrotten. Und da viele stellen sich da, glaube ich, vor, dass die alle bei Jahr, so wie beim Handy, austauscht werden müssen. Aber so ist das ja nicht.
Es kommt natürlich auch darauf an, welchen Akkutyp, das man verwendet, aber zum Beispiel diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die sind wahnsinnig robust und haben eine ganz lange Lebensdauer. Also da kann man davon ausgehen, dass das jetzt nicht in 5 Jahren irgendwie dann schon wieder zum Austausch ist.
Ja, und sie liegen ja nachher nicht irgendwo umeinander, sondern es gibt ja echt Projekte, wo die nachher weiterverwendet werden.
Es gibt in Vorarlberg
sehr Unternehmen. Speicher, oder?
Das E-Battery Systems zum Beispiel, die haben sich dann darauf spezialisiert, dass sie im Grunde solche gebrauchten Akkus wieder aufkaufen und wieder in solche Serverfarmen bzw. als Batteriespeichersystem, Stromspeichersysteme wieder weiterverwenden.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Bauen.
Ich sehe überall, dass neue Häuser gebaut werden. Also nur mal so viele Einfamilienhäuser, eher mehr Wohnkomplexe. Und es macht mich schon auch ein bisschen stutzig, weil die Preise eigentlich ja extrem hoch sind. Ich finde aber, wenn man doch baut, macht es dann ja auch Sinn, wenn man es ökologisch und nachhaltig macht. Da habe ich ja schon ein paar Bauprojekte gesehen, die schauen recht lässig aus. Was ist denn so ein Vorteil von so einem ökologischen Bauen?
Im Grunde ist mal der Vorteil für Gesellschaft und Umwelt, dass ein kleiner Fußabdruck wird. Also der Rucksack, sage ich jetzt mal, an Energieverbrauch, an Schadstoffemissionen ist natürlich viel, viel kleiner. Ich sage, wenn man einen ökologischen Holzbau macht oder man macht einen Stahlbetonbau und betoniert alles durch, da steckt einfach schon viel weniger Ressourcenverbrauch in der Herstellung drin. Das ist einmal, sage jetzt mal, was die Materialwahl angeht. Denn ökologisch ist natürlich ein geringer Energieverbrauch im Betrieb. Und je weniger Energie braucht es, um das Haus zum Heizen und auch zu kühlen, wird immer wichtiger in Zeiten der Klimakrise, desto weniger Belastung haben ja dort wieder, was Energieerzeugung, was Schadstoffemissionen, Treibhausgasemissionen angeht. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, das ist dann die Baubiologie, wenn die Materialien verwendet, die gesund sind, also in den Materialien, wo keine Lösungsmittel drin sind, wo nicht ausgasend, wo Anstriche, die keine Belastungen haben und so weiter, dann ist das auch für die Wohnqualität und für die Gesundheit der Bewohner natürlich auch nochmal ein Vorteil.
Mhm. Ich habe dann auch schon gemerkt, wenn man in einem Häuser ist, wo jetzt, ich glaube, die haben Hanf, so Papierschnitzel haben die isoliert, ja. So ziemlich gestampftes, da ist einfach auch die Luftfeuchtigkeit zum Atmen viel angenehmer, also man fühlt sich dort wohler. Ist es das, was man unter gesundes Wohnen versteht?
Hauptsächlich, also es geht darum, was nimmt man für Materialien und was sind die für Emissionen. Also Material, wenn man das einbaut, hat einen Teppich, da kann können immer noch Schadstoffe ausgasen, also da können Weichmacher zum Beispiel rauskommen. Können die aber Lösungsmittel, acetonhaltige formaldehydhaltige Lösungsmittel rausdampfen. Das merkt man oft einen Unterschied, wenn man in einen Neubau reinkommt und man geht dann rein und es stinkt, oder stinkt ein bisschen nach so Lösungsmittel oder so.
So nach neu.
So nach neu, dann weiß man, das ist normalerweise jetzt nicht nach dem Standard wohngesund gebaut, sondern das ist ja ein klassischer herkömmlicher Standard. Und wenn man reingeht und es riecht gut, dann ist das schon mal ein Hinweis, dass man da auf diese Themen auch Acht gehört.
Also wenn du das so beschreibst, sage ich jetzt mal, klingt ein bisschen grauslich, wenn ich da denke, dass auf dem Teppich einfach die Stoffe so rauskommen, wo ich ja nicht sehe oder vielleicht auch gar nicht mehr riechen kann nach 15 Jahren, aber dass das einfach rum ist, ist ein bisschen nicht so ein schöner Gedanke.
Man kann auch Messungen machen, es gibt auch Spezialisten, die machen dann so Innenraumluftmessungen und schauen dann mal, was man eigentlich für eine Schadstoffbelastung hat.
Machen ihr das auch?
Das machen nicht wir, aber wir vermitteln wieder Partner, die das machen.
Das ist super.
Es gibt ein eigenes Zertifikat Wohngesund, das wir entwickelt haben, wo wir einfach neben dem, sage ich jetzt einmal, Vorteil für die Umwelt, der Bauökologie, aber dieses baubiologische Thema auch mit adressieren.
Mhm. Ist das, wenn jetzt so eben in einem Naturmaterial, ist das klimataugliche Bauen oder versteht man unter dem auch wieder ein bisschen was anderes?
Ja, klimatauglich sind drei Aspekte. Das eine ist mal die Materialwahl. Also, dass man einfach schaut, dass möglichst wenig Klimabelastung entstanden ist beim Herstellen von Material. Es gibt jetzt einen neuen Trend, wo Vorarlberg sehr innovativ und vorreitend ist. Das ist Bauen mit Holz und Lehm. Da haben wir ein paar Pioniere in Vorarlberg. Und das ist natürlich so, dass ein Lehmbau viel weniger Energie braucht als, sagen wir mal, die gleiche Kubikmeter mit Zement oder mit Beton. Oder auch Ziegel. Im Ziegel steckt natürlich schon wieder viel Herstellungsenergie drin. Also je nachdem, was man da für Materialien nimmt, habe ich ein Kupferdach oder habe ich ein Ziegeldach. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Das zweite ist im Betrieb. Wieder brauche ich viel Energie, um das Gebäude bewohnbar zu halten. Im Winter nicht zu kalt wird, im Sommer nicht zu heiß wird. Und das ist klimatauglich. Und das dritte klimatauglich ist jetzt gerade aber auch das Thema, dass es immer höher wird. Das heißt, bauen wir auch so, dass man aber im Sommer möglichst ohne Klimaanlage auskühlt, sondern dass das Gebäude einfach von der Verschattung, von der Dämmung auch so ist, dass man vernünftige Temperatur hat da im Hochsommer, dass man überhaupt noch schlafen kann.
Mhm. Das ist ein grosses Thema momentan. Das haben wir leider im Haus auch nicht. Wir haben es richtig, richtig heiß. Das ist auch sehr schick gebaut, aber eben schick.
Also das große Problem haben wir auch Architektonisch ist das immer sehr toll. Große Südverglasung, große Westverglasung und womöglich nicht einmal eine gescheite außenliegende Verschattung. Und das sind dann Wintergartenkonstruktion. Das ist schon super, wenn es ein Wintergarten ist, aber wenn das ein Haus ist, dann hat man einfach im Sommer Temperaturen drin, die man kaum Jusser bringt. Was auch noch ganz interessant ist, dass viele Leute haben sich früher geweigert, gerade die Vorarlberger mit den super Gärten zum Böhm in den Garten nicht tun, weil es macht den Dreck und Laub und muss man putzen und so weiter. Wenn man den Platz hat, empfehle ich jedem einen Laubbaum, einen großen zum Tor, das ist die beste Klimaanlage. Im Winter hat er keine Blätter, das heißt, die Sonne kommt durch, im Sommer hat man kühle Schatten. Und
ja.
Auch das Thema Dachbegrünung nachträglich, es gibt jetzt viele Gemeinden, wo sie nachträgliche Dachbegrünungen, also gerade wenn man Flachdach hat, fördernd, oder bringt man die Temperatur zum Teil 10 bis 50 Grad einfach ab, nur was am Flachdach da mal für Hitze ist.
Das mit der Förderung finde ich noch ganz gut, weil das ist gerade aktuell bei uns Thema. Wir hätten gerne ein Carport mit Dachbegrünung machen. Ja. Allerdings scheitert es wahrscheinlich am Preis. Du brauchst so eine spezielle, dickere Unterkonstruktion. Ich meine, Begrünung geht eh noch, aber das Rundherum ist so wahnsinnig teuer, jetzt geht auch mit den Preisen. Okay. Und es tun leider nicht alle Gemeinden fördern, leider dort, wo ich wohne, leider noch nicht da.
Das ist gerade jetzt gekommen. Also es gibt immer mehr Gemeinden, die das jetzt unterstützen.
Mhm. Also könnte man vielleicht jetzt bei der Gemeinde schon anfragen, wenn es vielleicht bei einer schon Thema ist, dass sie vielleicht da sagen, du
mal anregen, ja nochmal. Ich sage ja schon einmal, die Gemeinde A, B, C, D hört das schon, wenn du nicht darüber da nachdenken. Also ist ja so, das profitiert oder auch wieder die Allgemeinheit von einer Dachbegrünung. Wir haben ja das Problem, dass nicht nur die Hitzetage zunehmen, sondern auch die Starkregenereignisse. Das sieht man da fachmännisch. Und das heißt, da kommt in relativ kurzer Zeit ganz viel Regen aber. Und also eine Dachbegrünung, das ist auch ein Regenrückhaltebecken. Oder? Da rauscht das ganze Regen nicht gleich durch in den Kanal aber, sondern das wird dann einmal zuerst aufgesogen und wird dann langsam über mehrere Stunden und Tage wieder abgehen. Das ist zusätzlich noch ein positiver Effekt, sage ich mal, für die Allgemeinheit, Nährbetrieb, dass es auch die Kühlwirkung halt einfach abbringt.
Und das schaut schön aus, ist ökologisch wertvoll, also hat extrem viele Vorteile.
Vorteile, ja. Bringt ja Dämmwirkung.
Du hast vorher, Martin, noch gesehen, dass ihr Beratungen machen, wächst Energie und jetzt hat man den richtigen Begriff bezüglich Altbausanierung, Wärmedämmung, Aufrüstung etc.
Strom sparen, alles genau. Mögliche, ja.
Ihr macht auch Beratungen, wenn es um Solaranlagen, um Photovoltaikanlagen geht, um Speichermöglichkeiten. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit von einer Energiegemeinschaft.
Jawohl.
Was hat es denn mit der auf sich?
Das ist ein sehr neues Instrument, die Erneuerbare Energiegemeinschaft. Das Prinzip ist, dass man sich als Gemeinschaft zusammenschliessen kann und sich selber mit Energie versorgen kann. Also wenn da irgendein sogenannter Produzent da ist, also jemand, der hat eine Photovoltaikanlage und ein Konsument, der in der gleichen Netzebene womöglich noch liegt, also sagen wir mal im gleichen Ort ist, aber vielleicht an einer anderen Stelle, dann kann der den Strom, den er selber nicht braucht, wo übrig ist, dem anderen durchs Netz durchschicken. Also ich sage jetzt, das allereinfachste Beispiel ist, die Eltern haben ein großes Haus, große Photovoltaikanlage drauf, es sind ja zwei Kinder in der gleichen Gemeinde, die sind aber irgendwo in einer Wohnanlage, können keine Solaranlage aufbauen, dann können die Kinder den Strom, den die Eltern nicht brauchen und ins Netz hineinschicken, für sich anrechnen lassen. Die Eltern liefern praktisch den Kindern den Strom, das ist eine sogenannte erneuerbare Energiegemeinschaft. Da gibt es ein paar so Regeln, wie viel Leute da mindestens in so einer Gemeinschaft drin sein müssen. Also es können da auch mehrere Produzenten sein. Ich sage jetzt, wenn jemand hat ein Kleinwasserkraftwerk, jemand hat ein Windrad und 5 Solaranlagen und dann gibt es 20 Abnehmer und dann können die sich gegenseitig den Strom schicken, müssen sich das halt dann ausmachen, wie sie sich das verrechnen. Und für die Durchleitung durchs Netz zahlt man aber eine Durchleitungsgebühr. Die ist aber vergleichsweise niedrig, damit man aber so diese, sage ich jetzt mal, fast Selbstversorgernetzwerke ermöglicht.
Und da kann man sich auf eurer Homepage anmelden, dass man da gerne mitmachen tät, wenn man entweder was braucht oder was anbieten kann.
Genau, wir machen im Grunde einfach die Beratung für Leute, die sich für sowas interessieren, wie das funktioniert. Man muss sagen, das ist noch etwas in den Kinderschuhen. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn man die sogenannten Smart Meters hat. Also man muss im Grunde intelligentes Strommessgerät im Haushalt her, wo alle Viertelstunde schaut, wie viel Strom guckt rein und wie viel geht raus. Mhm. Weil man muss mit diesen Viertelstundenwerten dann verrechnen, hat die Photovoltaikanlage was geliefert, hat der andere was verbraucht. Und das ist in einem Fall, dass nur ein Lieferant gibt und mehrere Verbraucher, geht das relativ gut. Wenn das aber mehrere Lieferanten sind und mehrere Verbraucher, ist das relativ komplex. Mhm. Und da ist man gerade noch dran, die Software, die das dann verrechnen muss, in den Griff zu kriegen. Das läuft noch nicht ganz überall, ganz einwandfrei, wird aber hoffentlich bis in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr, dann so halbwegs rundlaufen.
Ah ja, das ist eh flott.
Ja, weil ich schon eine Zeit lang dran.
Cooles Projekt.
Stichwort Balkonkraftwerke. Das hört man immer wieder in den Medien. Wie aktuell ist denn das bei uns? Ist hier selten ein Balkonkraftwerk oder vielleicht fällt es mir noch nicht auf?
Ja, es ist gerade auch am Kuh. Ja. Es gibt einfach auch Personen, die sagen, haben zum Beispiel Wohnhalle in der Wohnung, die haben keine großen Möglichkeiten, da aufs Dach was auf zum Tor. Oder der Prozess ist schwierig, mhm. viele Miteigentümer, bis man sich da einigt. Und dann kann man so ein Balkonkraftwerk installieren. Das ist dann auch relativ einfach, bis 800 Watt. Da haben wir auch einen Leitfaden und Anleitungsschreiben mhm. auf unserer Homepage, auf was man schauen muss. Wenn man das wirklich in diesem kleinen Maßstab macht, dann spricht da gar nichts dagegen. Man muss vielleicht mit der Gemeinde reden, dass das auch optisch jetzt nicht gerade das Ortsbild dramatisch verschlechtert. Mhm. Aber grundsätzlich sind sie genehmigungsfrei, wenn man die halbwegs dezent platziert oder brauchbar im Balkon einbaut, kann man das machen.
Man kann sich also wie heißt es, Powerbank oder nicht nur eine Powerbank, also eine Powerstation, das ist was Größeres, glaubt dann mit dem Stromladen und dann wieder verwenden für eine Klimaanlage oder denke ich mir jetzt mal.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Speichern. Mhm. Das ist auch ein spannendes Thema, weil viele Menschen haben einfach das Bedürfnis, unabhängig zu sein, oder? Dass mhm. man sich wirklich einen Stromspeicher anschafft. Da haben wir auch ein Software-Tool, ähnlich wie der Emil auf unserer Webseite, mhm. kann man das mal durchrechnen, die SUSI, die Stromunabhängigkeitssimulation. Ah. Und dann kann man auch wie die Preise eingehen, was kostet mir der Stromspeicher, was kostet die Photovoltaikanlage, was habe ich für einen Eigenstromverbrauch und einmal schauen, wenn rechnet sich das wirtschaftlich. Bei uns ist es so, dass sich der Stromspeicher im Regelfall wirtschaftlich nicht rechnet. Dadurch ist es eigentlich rein betriebswirtschaftlich geschieden. Ich mache einfach die Photovoltaikanlage so groß, dass ich möglichst viel Strom selber verbrauche. Oder bis vor kurzem, wo es die Strompreise so wie damals sind, habe ich sogar einen irrsinnig hohen Einspeisetarif gekriegt für den Überschussstrom. Also das muss man immer anschauen, was ist betriebswirtschaftlich sinnvoll, was ist sag jetzt mal ökologisch sinnvoll und was ist volkswirtschaftlich interessant.
Und was macht am meisten Spaß?
Genau.
Ich finde das so cool, wenn man den eigenen Strom verbrauchen kann. Wir schauen immer die Spitzen nach und so und schauen dann vom Handy nach, ob es ausgegangen ist, dass die Wäschemaschine unter Herd aus dem eigenen Strom produziert worden ist. Und es macht richtig Freude.
Genau. Also das ist ein Aspekt, wo man gar nicht hoch genug einschätzen kann, dass man einfach selber ein Gefühl wieder kriegt für Energie. Es ist einfach ein Unterschied, ob man sich das kommt halt irgendwo aus der Steckdose raus und am Schluss kriege ich eine Stromrechnung. Sobald ich eine Photovoltaikanlage am Dach habe oder mich auch bloß an einer beteiligt und ein bisschen schauen kann, wenn liefert dir was, wenn verbrauche ich was, fängt man an zu mitdenken und das ist zum Teil wirklich, wirklich ein Spiel. Dass man sagt, jetzt schalte ich wirklich den Geschirrspüler über Mittag ein und der Wäsch wird nur mal in der Nacht geschaltet, sondern mache ich über Tag, wenn die Mittagsspitze da ist. Und dann wird der normale Konsument zum Prosumer, sieht man da neudeutsch. Mhm, genau. Ne? Also zum Produzent und Konsument gleichzeitig. Mhm.
Aktuell ist ja sehr das Thema da, dass die Energie immer mehr kostet. Strom war zeitlang höher im Preis. Jetzt ist es, glaube ich, wieder klar gegangen. Gas genauso, Pellets und so weiter und so fort. Und die Leute müssen mehr und mehr sperren, damit sie sich die Energie leisten können. Aber der Gedanke kann ja auch da nicht eher Energiesperrer. Dass man sich somit die hohen Kosten ersperren kann. Was für Sofortmaßnahmen könnte man da ergreifen, um Energie zu sperren im eigenen Haushalt?
Das Klassische ist im eigenen Haushalt, dass man mal schaut, dass man effiziente Geräte hat. Also wenn man, man sollte jetzt nicht einfach den Kühlschrank rauswerfen, wenn er nicht gut geht, aber wenn man merkt, jetzt ist am Ende der Lebensdauer, dass man immer die beste Energieeffizienzklasse anschafft. Also es gibt einfach da riesige Unterschiede. in der Technik, gerade bei den energieintensiven Geräten, das ist jetzt halt einmal ein Kühlschrank, eine Tiefkühltruhe zum Beispiel, aber auch ein Geschirrspüler, da gibt es einfach große Unterschiede. Und da kann man schon, dass man da immer auf bestem Stand der Technik ist. Das andere ist, dass man halt auch sich Stromfresser anschaut, oder? Da gibt es ganz klassische, das Aquarium, wo man gar nicht so, wo einem gar nicht so bewusst ist, also wenn man Aquarium hat, das beheizt werden muss, ein Riesenstromfresser.
Klar.
Ein Wasserbett, das da halt auch immer auf Körpertemperatur aufgeheizt werden muss, ganz ein klassischer versteckter Stromfresser, wo vielen Leuten gar nicht bewusst ist, wie viel Energie das braucht. Ein Whirlpool, ein Jacuzzi und alles Mögliche. Eine Sauna. Es sind alles Dinge, die natürlich im Verhältnis irrsinnig viel Energie brauchen.
Beim Kochen der Deckel auf dem Topf tun, das ist so etwas, was wir immer wieder gehört haben.
Auch das ist vernünftig. Das sind dann die kleinen Maßnahmen, die in Summe natürlich auch was bringen. Aber mit dem Deckel auf dem Topf werden wir natürlich die Welt nicht retten.
Also oder die Netzteile ausstecken. Aber ich glaube, die brauchen mittlerweile auch nicht mehr.
Die sind deutlich besser, wo also auch die Standby-Verbräuche sind nun so ein großes Thema. Dort ist es so gewesen, dass die Geräte zwar immer effizienter geworden sind, aber gleichzeitig auch immer größer. Dass man früher halt einen relativ ineffizient, aber kleiner Fernseher gehabt hat und jetzt hat man einen Bildschirm, der schon fast 2 Quadratmeter Fläche hat. Und dadurch hat man natürlich, obwohl er sehr effizient ist an sich, über die Größe dann wieder ein Teil dieser Einsparungen aufgefressen. Das sind die sogenannten Rebound-Effekte, die man immer wieder sieht.
Genau, das sind ja diese OLED-Fernseher mit Dolby Vision HDR. Ich muss gestehen, ich habe auch so einen, aber zum Videoschneider.
Ja.
Dass man halt in der hohen Qualität den 4K HDR-Videoschneider kann, braucht man so ein Gerät und das erzeugt halt wahnsinnig Wärme.
Genau.
Weil es halt extrem hohe Lichtstärke dahinter ist, wo betrieben wird, dass man eben dieses Hochkontrastbild herkriegt.
Aber das ist ja auch etwas, wo man sich halt wirklich anschauen muss. Ne?
Dass man sich bewusst ist, wenn man den ganzen Tag vor dem Fernseher hängt.
Dass das wirklich eine gute Heizung und ein schlechter Energieverbrauch ist.
Dann bleibt man bei der Heizung. Ne?
Ja, ich wollte nur sagen, der Fernseher hat da noch andere Effekte, wo vielleicht nicht immer so ideal sind.
Genau. Eben, bleiben wir gerade beim Heizen und auch beim Kühlen. Mhm. Wie mache ich das denn richtig im Haus? Was kann ich da beachten?
Also das ganz Entscheidende ist natürlich die Raumtemperatur. Ne? Also man sieht, jedes Grad mehr sind 6-7% mehr Energieverbrauch im Winter. Also ob ich 23 Grad habe oder ob ich 21 Grad habe, ist ein entscheidender Unterschied. Und das ist dann im Winter einfach die Frage, ist es unbedingt notwendig, dass ich im kurzen T-Shirt und in der kurzen Hose im Winter der ganze Tag in der Wohnung bin oder zieht man halt dann vielleicht auch einen Pulli an und sagt, 21 Grad ist genug. Es muss nicht unbedingt 19 Grad sein. 19 Grad, das wissen wir jetzt gerade da über diese Energiekrise. Ist wirklich saukalt.
Ja.
Aber das ist ein Thema. Das zweite ist natürlich, was habe ich für Gebäudehüllqualität? Also wie gut sind die Fenster benannt, wie gut sind die Gebäudeteile gedämmt? Und das dritte ist, wie gut ist die Heizung? Also eine alte Heizung ist einfach viel ineffizienter. Eine Wärmepumpe zum Beispiel, eine neue, braucht halt nur einen Bruchteil der Energie, die zum Beispiel Öl- oder Gasheizung verwendet. Also diese drei Komponenten, Qualität der Gebäudehülle, Qualität der Heizung und das Benutzerverhalten, aus denen ergibt sich dann der Energieverbrauch.
Und das Thema Kühlen ist jetzt gerade aktuell?
Also bei Kühlen, sind auch zwei Komponenten ganz entscheidend. Das eine ist einmal, wie ist das Gebäude konstruiert? Henne, aber große Verglasungen, womöglich noch Raumhohe Richtung Süden, ohne Beschattung. Henne Westverglasungen, dort haben wir das große Problem, dass die Sonne dann am Nachmittag sehr tief steht. Also da ist dann auch ein Vordach, schaut dort noch gut ab. Also Henne da einen außenliegenden Sonnenschutz, Henne vielleicht auch ein Baum davor, wo der ein abschattet. Das ist das eine. Das zweite ist schon das Thema Nachtlüftung. Also habe ich das Gebäude zum Beispiel so konstruiert, dass ich Fenster auftue kann in der Nacht mit Mückennetz und so. Und dass es einfach Querlüftung gibt, wo ich die Hitze dann wieder rausbringe. Also mit solchen Maßnahmen kann ich viel tun. Und natürlich einfach, was habe ich für eine Dämmung auch wieder drin. Also wenn ich irgendein Dach habe, wo keine gescheite Wärmedämmung drin ist, dann heizt man das halt durch. Wenn da gute Wärmedämmung ist, dann wird es nie so heiß.
Wenn es jetzt eine Sanierung braucht, um der Energiebedarf dauerhaft zum Senken. Was sind denn das meistens für Maßnahmen, die man da ergrifft bei einer so einer Sanierung?
Also hier mal, dass man die Gebäudehülle auf den Stand bringt, dass man einfach eine möglichst hohe Dämmwirkung hat. Mhm. Die Fenster sind immer auch ein großes Einfallstor, sage ich jetzt mal, was Wärmeverluste sind, aber auch Hitze im Sommer, dass man da gute Verglasungen rein tut. Die oberste Geschossdecke und die Kellerdecke, das ist schon etwas, was man auch selber machen kann. Mhm. Ohne dass man jetzt da große Handwerker braucht, dass man einfach schon mal schaut, wenn man gerade mit einem Dachboden hört, wo man sonst nicht verwendet, dass man einfach oben drauf eine Dämmung verlegt und vielleicht dann noch irgendwelche Blätter wieder drauf tut, dass es wieder begehbar ist. Mhm. Da kann man mit geringen Kosten noch auch im Selbstbau sehr viel Energie sparen. Also Gebäudehülle ist das Thema und
ja.
Heizung. Und da ist noch das Thema, was man ein Wärmeabgabesystem hat. Also je besser die Abgabe ist, also je größer das System ist, eine sogenannte Flächenheizung, das ist keine Fußbodenheizung, sondern eine Wandheizung, desto weniger Hitze brauche ich. Also ein Heizkörper in einer relativ kleine Fläche muss mit hohen Temperaturen reinfahren, damit ich denn den ganzen Raum der heize. Wenn ich eine Fußbodenheizung habe, habe ich eine große Fläche, wo Wärme abgibt. Mhm. Das heißt, ich kann mit weniger hohen Temperaturen dort reinfahren und brauche damit weniger Energie. Also da reicht es im Grunde. Wir brauchen ja im Raum drinnen eine Temperatur, sage ich jetzt mal, von 21, 22 Grad. Und wenn ich da in einer Fußbodenheizung mit Wasser von 30 Grad reinfahre, dann reicht es schon, um den Raum warm zu heben. Mhm. Darum ist es auch eigentlich ein Wahnsinn, wenn man Erdgas verbrennt. Das macht nämlich Temperaturen von 800 oder 1000 Grad. Und mit dieser Temperatur verwende ich nachher zum 22 Grad Wärme herzustellen. Oh ja. Also das ist eigentlich eine wirkliche Energieverschwendung. Also wir brauchen Erdgas für Prozesse wie Stahlerzeugung, wie Zementerzeugung, Hochtemperaturprozesse, wo ich jetzt nicht mit einer Wärmepumpe oder nur sehr schwer mit Wärmepumpen machen kann, vielleicht ohne Strom, also zum Erzeugen in einem Gas- und Dampfkraftwerk. Wenn man Erdgas nur verbrennt, um 20 Grad Raumtemperatur zu machen, das ist eigentlich eine wirkliche Verschwendung.
Okay, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, ja, aber das ist auf jeden Fall, was dahinter ja stimmt.
Macht Sinn.
Macht Sinn, ja.
Ich glaube, da könnte man jetzt ganz lange drüber reden, weil ich bin wirklich fasziniert von dem, wie das funktioniert. Ich würde aber trotzdem gern für den Alltagsgebrauch, vielleicht zum Beispiel wie Duschen, wie Kochen, da gibt es auch ganz einfache Energiespartipps. Auf eurer Homepage heißt es Energieautonomie, Energiespartipps. Vielleicht kannst du da welche aufzählen.
Ja, wir haben dort einfach probiert, aus der Alltagspraxis ein paar Beispiele rauszubringen, wo man sagen, keine große Umstellung im Leben und bringt ganz viel. Und das sind halt die Klassiker wie Duschen statt Baden. Oder? Man kann sich schon mal ein Vollbad leisten, aber so im Standardalltag, kurze Dusche spart viel, viel Energie in Form von Wasser, das ja auch aufbereitet werden muss, um für die Wärme. Oder sind wir doch wieder mit der Nudel und mit dem Deckel, das ist mein Lieblingstipp, dass es eigentlich reicht, wenn man Nudel einmal, also wenn man das Wasser zum Kochen bringt und sobald die Spaghetti zusammen gesunken sind, drinnen, kann man schon den Herd ausschalten, durch den Deckel rauf, lässt es einfach stehen und nach 10 Minuten sind die Spaghetti durch und in bester Qualität. Da muss nicht dauernd noch Energie nicht geschickt werden zum Kochen. Das sind, oder ich sage jetzt mal, im Sommer kann man auch die Wäsche aufhängen, muss sie nicht in den Wäschetrockner rein tun. Also da gibt es einfach von Fahrrad näher zum Einkaufen gehen, womöglich beim Händler, beim Nahversorger im Ort und nicht mit dem Auto, wie weit fahren, zum irgendein Sonderangebot im großen Einkaufszentrum zum Jagen.
Ich habe noch den Energiespartipp herausgefunden, oder gesehen, kriegt, so muss ich sagen, ich war nicht die Erfinderin, zum nicht immer vorheizen. Also wenn ich jetzt wirklich Lasagne oder sowas in den Ofen schiebe, dann muss es nicht vorgeheizt sein. Wo es nicht funktioniert, ist bei Brot. Aber sonst geht es wunderbar und da sperrst du wirklich einiges an Strom ein.
Ja, das sind oft so Gewohnheiten. Also das sind dann auch zum Beispiel Büros oder Häuser, die eine Komfortlüftung drin haben. dass die Menschen dann trotzdem aus der Gewohnheit rauskommen und wenn sie in den Raum hineingehen und sagen, ah, wir brauchen frische Luft, ich tue schon mal das Fenster auf und im Grunde mit der Komfortlüftung habe ich immer frische Luft. Ja. Aber man, ist trotzdem das Gefühl, man hat trotzdem das Gefühl, man muss noch lüften.
Die Energiespartipps, die findet man auf eurer Webseite.
Jawohl. Mhm.
Den verlinken wir vielleicht auch noch mal extra, oder?
Ja, oder? Absolut.
Ja, mhm. Super.
Oder wüsstest du noch etwas Mobilität, wo jetzt noch nicht erwähnt worden ist?
Ja, das ist natürlich das Thema Reisen. Oder das ist natürlich so, dass man überall dort, wo man Alternative zum Flugzeug hat, sollte man die auch nutzen. Also es ist so, dass man mit einem Inlandsflug oder mit einem Interkontinentalflug ein Vielfaches an Energie und auch Treibhausgase aussieht, als wenn man das mit der Bahn macht. Also wo es geht und wo es gute Alternativen gibt, sollte man auf jeden Fall auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Das Traurige ist, und da stimmt halt leider das Preissignal auch nicht, dass es halt immer diese Billigflüge gibt und dass man schon sehr, sehr motiviert sein muss, denn man hat in den Urlaub mit einer langen Bahnreise zu machen, mit allen Unwägbarkeiten, wenn ich um einen Bruchteil der Kosten mit dem Flugzeug auch nicht fliegen kann. Da ist in meiner Meinung nach auch wieder die Politik gefragt, es muss einfach das Preissignal stimmen. Es muss die umweltfreundliche Alternative muss auch die günstigere Alternative sein.
Genau so ist es. Skifahren ist aber nicht die Alternative. Oder um es nicht falsch auszudrücken, also du hast jetzt von Reisen geredet, die nicht über den See gehen.
Nein, also ich sage jetzt mal, wenn du nach Amerika musst, dann wirst du jetzt vermutlich nicht wie die Greta Thunberg mit dem Segelschiff reinfahren.
Ein bisschen länger, aber
das wäre dann die Reise, oder?
Das wäre natürlich noch ökologischer. Ich kenne auch, die fahren mit dem Frachtschiff mit. Was hingegen ganz ein schlechter ökologischer Fußabdruck hat, sind diese Kreuzfahrten.
Ja.
Die sind also ein Riesenenergieverbrauch. Also da kann man ganz weit fliegen, was man mit einer Kreuzfahrt im Grunde an Energie verbraucht.
Zum Thema Mobilität gibt es natürlich auch bei uns noch einige Podcast-Episoden, die wir schon gemacht haben. Und da sitzt die Nummer 4 mit Caruso Carsharing. Wie funktioniert so ein Carsharing, speziell in Vorarlberg? Und Episode 16 haben wir uns die Fairvelo Lastenräder angeschaut. Das ist schon einmal ein spannendes Thema.
Ja, super.
Dann hätte ich noch eine Frage zum Ökostrom.
Jawohl.
Warum kostet der mehr? Eigentlich müsste er ja weniger kosten. Müsste es doch gefördert werden oder was nicht?
Schwierig. Ja, da kann man sagen, da sind wir wieder beim Gleichen wie mit Flugreisen oder Bahnreisen. Es müsste eigentlich die Bahnreise, die billigere ist als die Flugreise. Mhm. So müsste jetzt einfach vom Kosten- und Kaufanreiz der Ökostrom der billigere sein als, sag jetzt mal, der herkömmliche Strom. Betriebswirtschaftlich ist es so, dass der Ökostrom in der Erzeugung noch etwas teurer ist und deshalb ist es halt auch so, dass wenn man Ökostrom bezieht, man das an den Konsumenten weitergibt als Hersteller.
Aber es ist nicht sehr viel teurer. Also, ich weiß nicht, wie viel Prozent oder.
Ich glaube, das sind ungefähr 5% oder so. Mhm. Also, das bei uns jetzt in Vorarlberg gibt es von der Illwerke VKW ein Standardprodukt und ein Ökostromprodukt und der Aufpreis ist also sehr überschaubar für das Ökostromprodukt.
Mhm.
Man muss allerdings dazu sagen, es gibt verschiedenste Arten von Ökostrom. Da gibt es auch verschiedenste Zertifikate. Und die mit den höchsten Qualitätsstufen, was sie vom WWF Goldstandard, die schauen dann auch, dass zum Beispiel keine Großwasserkraft mehr drin ist. Also da schaut man sich auch an, was sind denn die Nebenwirkungen in der Erzeugung? Und da ist jetzt, sage ich mal, ein großes Wasserkraftwerk, das ja wieder ein großer Eingriff in so ein Flusssystem bedeutet. Dann die denn die schlechter bewerten als zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder eine Windkraftanlage. Das muss man auch im Kopf haben. Es ist nicht Ökostrom gleich Ökostrom.
Und was mir aufgefallen ist, war ich positiv überrascht, dass der ökologische Fußabdruck schon einiges sinkt, wenn man Ökostrom verwendet.
Ja.
Also im Bereich Wohnen, das habe ich mal angeschaut, also haben wir auch eine Folge drüber gemacht, Episode Nummer 33, der ökologische Fußabdruck. Und dann sieht man wirklich, oh ja, da habe ich einiges weniger. An Fußabdruck.
Also wenn man ganz, ganz wenig seinen Lebensstil und seinem Verhalten ändern will und trotzdem man relativ große Auswirkungen erzielen will, dann ist Umstieg auf Ökostrom eine sehr geeignete Maßnahme.
Auf jeden Fall.
Man muss sich nicht verändern und trotzdem hat man einfach schalonig, indem man die Bezugsquellen ändert, einen kleineren Fußabdruck.
Ja.
Ich würde gerne noch auf die Förderungen eingehen. Wir haben vorher kurz einmal davor gesprochen, wie man umgeht, wenn jetzt eine Gemeinde keine Förderung hat. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Es gibt die Wohnbauförderung, Sanierungsförderung, eine Energieförderung, eine Neubauförderung, sogar eine Mobilitätsförderung. Man kann gefördert werden, wenn man Gas auf Erdöl wechselt. Es gibt auch diverse kleine, nachhaltige Förderungen, wo auf Gemeinden unterschiedlich sind. Wie es gibt zum Beispiel auch eine Stoffwindelförderung heutzutage. Es gibt alles Mögliche.
Ja.
Wenn jetzt etwas von dem in Anspruch nehmen will, habe ich gesehen, ihr habt auf der Homepage sogar eine Auflistung, wo man die Förderungen anschauen kann. Mhm. Da kannst du Gemeinde eingehen und dann schauen, welche Förderungen es da gibt. Kann man da auch zu euch gehen, wenn man spezielle Anliegen hat oder nicht genau weiß, wie man da gefördert wird oder wie kann man da vorgehen?
Also man kann sich auf jeden Fall bei uns melden. Manchmal ist es so, dass wir es dann ohne im Detail wissen, aber wir wissen es dann zumindest, wenn man fragen muss. Also über diese E5-Gemeinden sammeln wir immer aktuell die gesamten Gemeindeförderungen und probieren die zum aktuell zu halten, was die Gemeinden zusätzlich zu Land und Bund aber noch an Anreizen setzen. Wir haben den keinen Anspruch, dass es hundertprozentig vollständig sein muss, aber das, was uns die Gemeinden zur Verfügung stellen, das dokumentieren wir da. Da kann man sich gerne melden bei uns und wir helfen da gerne weiter.
Also die ändern sich auch pro Gemeinde ständig, oder wie?
Ja, also es ist auch so, dass Gemeinden, zum Beispiel die Gemeinden vom Vorderwald, die da ganz aktiv sind, die sagen, wir machen der Förderung immer als Impulsgeber. Wir möchten auf ein Thema hinweisen und sagen, schauen wir das mal an, die machen die Förderung 3-4 Jahre und dann tun sie die wieder weg, weil sie sagen, jetzt ist das bekannt, jetzt wissen die Leute, dass das gibt, dass es gut funktioniert und wir machen wieder was Neues.
Mhm. Also es macht Sinn, gleich zum Schauen, was es gibt, weil es wäre nicht schade, wenn man sich das durch die Lappen gehen lässt.
Auf jeden Fall, gerade wenn man eh schon motiviert ist und da Pioniergeist entwickelt, wäre es dann schade, wenn man das nicht nützt.
Wenn man bei euch jetzt so eine Beratung in Anspruch nimmt, über Förderung oder die diverse Themen, also schauen Sie euch an, was es da alles zum Entdecken gibt. Ihr verrechnet das ja auch. Oder wie würden ihr da... Was muss ich da zahlen, wenn ich zu euch komme? Wird das auch irgendwie gefördert? Oder?
Mhm. Es gibt unterschiedliche Stufen. Es gibt das Energietelefon oder das Mobilitätstelefon. Da kann man anrufen und kriegt eine kostenlose Beratung. Mhm. Das ist einfach Orientierungsberatung, Erstberatung. Und wenn man dann draufkommt, ich möchte wirklich meine Heizung duschen. Ich habe eine alte Ölheizung drin und möchte schauen, kann ich da eine Wärmepumpe rein tun, wechsle auf Pellets, gibt es einen Nahwärmeanschluss in der Nähe. Dann kann man bei uns eine sogenannte Vor-Ort-Beratung oder raus als Ölberatung bestellen. Da kommt dann wirklich jemand vorbei, macht ein Beratungsprotokoll und da gibt es dann immer einen Selbstbehalt. Zwischen 50 und 70 Euro, wo denn das kostet. Und dann gibt es dann noch einmal Beratungsformate, wie zum Beispiel die Sanierungsvorberatung, wo man dann bis zu 20 Stunden Begleitung kriegen kann, wo man schon ein bisschen Skizzen kriegt, wo man Ideen entwickelt, gemeinsam, wie man sowas angehen könnte. Und da gibt es dann auch wieder einen höheren Selbstbehalt, da zahlt man dann ungefähr ein Drittel von dem Ganzen. Also je nachdem, je nach Stufe und Intensität, steigt dann auch der Selbstbehalt an. Aber grundsätzlich die Erstberatung, die Orientierung, dass man sich mal auskennt, was man schauen muss, um was es geht, das ist immer kostenlos.
Also die Hemmschwelle ist sehr gering.
Ja,
man darf sich trauen.
Man darf sich trauen, wir freuen uns. Und unser Ziel ist ja, dass man mit guter Beratung und Information Frustration vermeidet, Leute dazu bringt, dass sie was machen und dass sie möglichst direkt und ohne viele Umstände zum Ziel kommen.
Ja, und wie das so ist, wenn man ein spannendes Thema diskutiert, muss man irgendwann einmal wieder aufhören. Ja, also wir könnten noch länger weiter fragen. Hast du noch eine Frage, die dir gerade auf dem Herzen liegt?
Eigentlich Martin? Ganz viele, aber wäre auf jeden Fall spannend, wenn wir das eine oder andere Thema mal separat in einer Episode beleuchten könnten.
Ja.
Na, ich bin beeindruckt, wie breit das Spektrum ist. Und sogar wenn es ihr nicht selber machen, dann habt ihr ja Partner an der Seite und Kontakte an der Seite, wo man dann mitgeleitet wird, oder?
Mhm. Genau.
Also super.
Wichtig, dass man ein gutes Netzwerk hat, einen guten Kooperationspartner. Und das fängt beim Verkehrsverbund an und hört sich jetzt einmal bei der AG Erneuerbare Energien auf.
Den wage ich mich jetzt zum Schlussteil zum Chor.
Jawohl.
Das sind die Word-Rap-Fragen. Mhm. Ich beginne einen Satz und du tust ihn einfach vollenden. Nachhaltige Mobilität ist für mich?
Zu Fuß gehen und Radfahren.
Öffentlichkeitsarbeit finde ich?
Ganz wichtig.
Energiesparen bedeutet?
Nur die Energie verbrauchen, die man wirklich benötigt und wenn man sie benötigt, möglichst effizient.
Radeln ist für mich?
Lebensqualität.
Bewusster Umgang mit Ressourcen und Energie finde ich?
Entscheidend für die Zukunft der Menschheit.
Wort zum Schluss. Gibt es noch etwas, wo du loswerden möchtest, wo du vom Weg gehen möchtest, wo noch nicht erwähnt worden ist?
Ich möchte mich bedanken für eure Arbeit. Ich finde es super, dass ihr solche Themen, ich sage jetzt mal, in Szene setzen, dass sie dir mal eine Bühne geben. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist. Aber das sind nicht immer ganz tolle, sexy Themen. Netter ist es über schöne Urlaube an schönen Stränden zum Bericht. Und das finde ich super, dass ihr dir eine Plattform an der Bühne geben, weil es so wichtige Themen sind. Also danke, dass Sie da sehen können.
Danke,
ebenfalls. Ja, danke auch und sehr gern.
Das war's für die heutige Episode, die letzte vor der Sommerpause. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns bald wieder hören. Nach dem Sommer genießt euren Sommer, habt eine tolle Zeit und alle Infos zur heutigen Episode wie immer in der Factbox und dann geht's im September direkt weiter. Alles Liebe, euer Pure Podcast Team. Bis dahin.